Ja, Sebastian, zunächst mal, es war keine Absicht, dich irgendwie im Unklaren zu lassen. Es war einfach organisatorisch nicht so gut gelaufen. Entschuldigung dafür. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert an die autofreien Sonntage in den 1970er Jahren. Okay, den Jüngeren unter uns muss man das vielleicht ein bisschen erklären. Es gab damals eine Krise, eine Weltkrise, eine sogenannte Ölkrise. Durch einen Konflikt im Nahen Osten, es fand ein Krieg statt, wurde das Öl knapp. Und es gab ein Embargo und man musste irgendwie damit klarkommen. Und man hat sich dann als eine Maßnahme dafür entschieden, zu sagen, das Beste wäre, wir würden sparen, dann könnten wir mit dieser Knappheit besser zurechtkommen. Und man hat sich entschieden, am Sonntag, wenn sowieso nicht jeder fahren muss, dann verbieten wir einfach das Autofahren und können dadurch eine Ersparnis erzielen. Das war eine tolle Sache. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Die sonst so vollgestopften und verkehrsreichen Straßen, die vielbefahrenen Straßen, die waren plötzlich leer. Und man konnte gefahrlos darauf spazieren gehen, man konnte auf der Autobahn Fahrrad fahren. Das war eine recht eindrückliche Erfahrung, die wir hatten. Es war gleichzeitig aufregend, aber es war auch entspannend, weil man den Stress mit dem Verkehr nicht hatte. Nun, die Krise ging vorbei und die autofreien Sonntage, es hat nur wenige gegeben, die wurden Geschichte und dann auch wieder schnell vergessen. Aber es gibt ein Land auf dieser Welt, in dem es jedes Jahr einen autofreien Sonntag gibt. Das ist das Land Israel. Hier ruht an einem bestimmten Tag im Jahr aller Verkehr. Keine Autos, keine Taxis, keine Busse, keine Züge, ja selbst die Flugzeuge dürfen an diesem Tag nicht bewegt werden. Aber nicht nur der gesamte Verkehr ruht, es findet auch überhaupt kein öffentliches Leben statt. Alle Geschäfte sind geschlossen, alle Restaurants, alle Tankstellen. Es gibt keinerlei öffentliche Veranstaltungen. Ja, an diesem Tag gibt es nicht einmal ein öffentliches Fernseh- und Rundfunkprogramm. Als wir neulich an diesem Tag in Israel waren, da erlebten wir das hautnah mit. Am Vorabend dieses Feiertages, da erstirbt das komplette Leben bei Einbruch der Dunkelheit und es erwacht erst langsam wieder am Abend dieses Feiertags. Ich muss sagen, wir hatten nicht so richtig damit gerechnet und dadurch auch nicht genug Proviant eingekauft. Das war dann etwas eng, aber das war auch kein Problem, weil an diesem Tag wird sowieso auch noch gefastet. Und es ist außerordentlich bemerkenswert, dass dieser Tag in Israel nicht nur von den Frommen, von den orthodoxen Juden gefeiert wird, sondern von allen im Land Israel. Jeder hält sich an diesen Feiertag. Was ist das für ein seltsamer Feiertag, könnte man fragen. Nun, es handelt sich um den Feiertag Yom Kippur. Dieser Feiertag ist der höchste jüdische Feiertag und er wird nun seit über 3300 Jahren von den Israeliten gefeiert. Es handelt sich um den großen Versöhnungstag, den Gott für sein Volk angeordnet hatte. Ein Tag im Jahr, an dem die Menschen seines Volkes durch ein besonderes Opfer von ihren Sünden gereinigt werden und mit Gott versöhnt werden. Wir lesen es einmal nach im dritten Buch Mose, Kapitel 23. Der Herr sagte zu Mose, der 10. Tag des 7. Monats ist der Tag der Versöhnung. Dann sollt ihr fasten und euch vor mir beugen. Zu meiner Ehre sollt ihr euch versammeln und eure Opfer auf dem Altar verbrennen. Ihr dürft keinerlei Arbeit verrichten, denn an diesem Tag werdet ihr mit mir, dem Herrn, euren Gott, versöhnt und von all euren Sünden befreit. Wer an diesem Tag nicht fastet und in Demut vor mich tritt, der hat sein Leben verwirkt und muss aus dem Volk ausgeschlossen werden. Ich selbst lasse jeden umkommen, der an diesem Tag irgendeine Arbeit verrichtet. Arbeitet auf keinen Fall am Versöhnungstag. Diese Ordnung gilt für alle künftigen Generationen, wo immer ihr auch wohnt. Der Versöhnungstag ist ein ganz besonderer Feiertag, an dem ihr euch vor mir demütigen und alle Arbeit ruhen lassen sollt. Er dauert vom Abend des 9. Tages bis zum folgenden Abend. Die frommen Juden verbringen diesen Tag in Andacht und Gebet in der Synagoge. Dort gibt es einen Ritus, den sie dann durchführen. Und sie haben eine weitere Tradition. Während der gesamten Vorwoche und besonders am Vorabend dieses Feiertages, da sind sie aufgerufen, alle Streitigkeiten beizulegen, sich gegenseitig zu vergeben und untereinander Frieden zu schließen. Man geht also aufeinander zu, man spricht sich gegenseitig Vergebung zu, beginnt dann dieses Fest der Versöhnung, so wie Gott es angeordnet hat. Wenn man das so alles sieht, dann kommen einem natürlich verschiedene Fragen und Gedanken, denen wir in dieser Predigt einmal nachgehen wollen. Warum braucht das Volk Gottes überhaupt Versöhnung? Nun, Gott hat die Menschen als sein Gegenüber erschaffen und er wollte in einer uneingeschränkten Gemeinschaft mit ihnen leben. Und am Anfang, da stand auch nichts zwischen Gott und den Menschen. Nun, wir kennen das Geschehen, was uns in Genesis 3 berichtet wird. Der Mensch, der lässt sich verführen vom Gegenspieler Gottes und der verliert so die Gemeinschaft mit Gott. Dieser Vertrauensbruch führt zu einer Trennung zwischen Gott und seinen Menschen. Und von nun an, können wir sagen, sind die Menschen tatsächlich gottlos. Die grausame Konsequenz dieser Trennung der Menschen von Gott ist der Tod, welcher von nun an alle Menschen trifft. Der Paulus schreibt es im Römerbrief sehr nachvollziehbar und anschaulich, Römer Kapitel 5, Vers 12. Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben selbst gesündigt. Ich glaube, man kann sagen, dass Gott mit diesem Zustand nicht zufrieden ist. Die Menschen, welche er als sein Gegenüber geschaffen hat und mit denen er Gemeinschaft haben will, ja, die er so sehr liebt, die leben nun in der selbstgewählten Trennung von ihm. Wir können nun in der Bibel nachvollziehen, was Gott tut. Gott wählt sich ein Volk aus, mit dem er ein exklusives Verhältnis haben will, mit dem er diese Gemeinschaft wiederherstellen will. Und er ruft den Stammvater Abraham aus seinem Heimatland und er sendet ihn in ein Land, das er diesem zukünftigen Volk geben will, was er für sie ausgesucht hat als Lebensraum. Und dieser Abraham, der bekommt von Gott die feste Verheißung, dass seinen Nachkommen genau dieses Land gehören wird und dass diese Nachkommen so zahlreich sein werden wie die Sterne am Himmel. Und wir können nachvollziehen, wie in einer langen Geschichte über viele Generationen Gott seine Hand über dieses auserwählte Volk hält und sie immer wieder führt und leitet. Als sie dann nach einer langen Zeit in Ägypten, wo sie sehr groß geworden sind an Zahlen als Volk, unter eine starke Unterdrückung und eine Sklaverei geraten, da beschließt Gott, sein Volk zu befreien und es zurück in das verheißene Land zu führen. Und er wählt den Mose aus. Dieser Mose soll diese ungeheure Aufgabe durchführen. Der Auszug aus Ägypten ist nicht nur ein logistisches, bewundernswertes Geschehen, sondern es ist auch ein Neubeginn Gottes mit seinem Volk, und er beschließt, von nun an seinem Volk besonders nahe zu sein. Wir sehen es, dass er in einer Wolken- und Feuersäule sichtbar vor seinem Volk herzieht durch die Wüste und präsent ist. Und schließlich lässt er einen portablen Tempel bauen, in dem er bei seinem Gott wohnen will. Diese sogenannte Stiftshütte, die ist für das Volk Israel, die das anschauen können, ein sichtbares Zeichen dafür, Gott ist da, er ist in unserer Nähe. Sehen hier einen Nachbau dieser sogenannten Stiftshütte, die in der Wüste Negev im Timna-Park 1:1 nachgebaut wurde und besichtigt werden kann. Es sieht schlicht aus, aber es ist ein deutliches Zeichen der Präsenz Gottes unter seinem Volk. Und Gott gibt dem Volk Israel durch Mose ein Gesetz, ein Regelwerk, welches das Zusammenleben zwischen Gott und seinem Volk möglich machen soll. Aber die Menschen des Volkes Israel sind ja nach wie vor getrennt von Gott durch die Sünde, welche seit Adam alle Menschen trifft, wie wir gelesen haben. Dieses Gesetz, welches nun bekannt ist macht diese konkrete Sünde messbar. Es macht sie transparent, erkennbar. Und damit kann erstmals auch das Ausmaß der Schuld dieser Trennung, dass die Trennung von Gott begründet, benannt werden. Man kann sie sozusagen berechnen. Und jeder kann sie selbst erkennen. Wir lesen im Römerbrief, Kapitel 5, durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, der hat die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben nun selbst gesündigt. Demnach war die Sünde schon da, lange bevor Gott das durch Mose das Gesetz gab. Aber wo kein Gesetz ist, kann auch keine Schuld angerechnet werden. Dennoch waren bereits in der Zeit von Adam bis Mose alle Menschen dem Tod verfallen. Auch wenn sie nicht, wie Adam, gegen ein ausdrückliches Gebot von Gott verstoßen haben. Adams Schuld hatte Folgen für alle Menschen. Wenn wir uns einmal die Mühe machen, dieses Gesetzeswerk, was Gott durch Mose gegeben hat, studieren, steht im dritten Buch Mose, kann man gerne mal durchlesen, dann sind wir erstaunt über den Detaillierungsgrad und über die Klarheit, mit der Gott alles benannt und geregelt hat. Die bekannten 10 Gebote sind eine Zusammenfassung, ein grober Querschnitt dieser Gebote, die sich detaillieren bis in jeden einzelnen Bereich des Lebens hinein. Und so kann nun die tatsächliche Sünde gemessen werden. Es kann die konkrete Schuld benannt werden. Jeder kann sie erkennen. Und wie wir wissen, die Sünde, diese Schuld, die trennt den Menschen von Gott. Und Gott ist gerecht. Er kann nicht einfach 5 gerade sein lassen und sagen, Schwamm drüber, ist nicht so schlimm, ich schaue mal drüber hinweg. Nein, er sieht diese Trennung ist da, weil er gerecht ist. Und trotzdem hat Gott das Bedürfnis und den Wunsch und die Sehnsucht, mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und am Volk Israel sehen wir, dass er nun ein Verfahren definiert. Er gibt ihnen eine Möglichkeit, ihre Sünde, die sie von Gott trennt, zu sühnen. Eine solche Sühnung, die erfordert Opfer. Ein Opfer, und in der Regel ist es ein Tieropfer, was gefordert wird. Und auch hier ist es wieder interessant und zu lesen, wie detailliert diese Opfer geregelt waren. Abhängig vom Maß der Sünde und der Verschuldung waren unterschiedliche Tiere vorgesehen, die geopfert werden mussten. In unseren Ohren klingt ein Tieropfer natürlich grausam. Wir sind eben durch unsere Kultur und durch unseren Zeitgeist so geprägt, dass das Leben eines Tieres kaum noch vom Leben eines Menschen unterschieden wird. Aber in der Schöpfungsordnung sehen wir ganz klar, Gott hat den Menschen als höchstes Wesen und als sein Ebenbild geschaffen und er hat ihm den Auftrag, über die Schöpfung zu herrschen, gegeben. Dadurch ist der Mensch auch von Gott autorisiert dazu. Diese Opfer, die dort stattfanden, die sind so definiert, dass Gott den Weg bahnt, dass die Sünde getilgt werden kann. Und Gott nimmt dieses Sühneopfer der Israeliten an. Es ermöglicht die Gemeinschaft mit Gott. Aber nachdem die Menschen ja fortwährend sündigen und gegen dieses Gebot, gegen dieses Gesetz verstoßen haben, brauchen sie ständig und fortlaufend diese Versöhnung, diese Tilgung ihrer Sünden. Diese Opfer waren ständig nötig. Nun am großen Versöhnungstag sollte durch ein spezielles Opfer alle Israeliten gleichzeitig von ihrer Schuld befreit werden und mit Gott versöhnt werden. Das ist der Sinn des großen Versöhnungstages. Dieses spezielle Opfer, was an diesem Tag gebracht werden soll, ist im dritten Buch Mose im Kapitel 16 beschrieben. Es besteht aus 2 Ziegenböcken, welche das Volk auswählt und vor den Hohenpriester bringt. Der entscheidet mit einem Los darüber, welcher dieser Böcke als Opfer dienen soll, für Gott geopfert wird und welcher von diesen Böcken in die Wüste gejagt wird. Das Blut des geopferten Bockes dient dann zur Reinigung der Stiftshütte. Der Hohepriester geht in das Allerheiligste, in den innersten Raum dieses Heiligtums und er sprengt das Blut des Opfertiers auf den Deckel der Bundeslade. Dann nimmt der Hohepriester den 2. Bock und er überträgt alle Sünde des Volkes durch eine Handauflegung auf diesen Bock. indem er alle Sünden bekennt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht recht lange gedauert hat. Dieser Bock übernimmt dann die Sünde des Volkes und er wird in die Wüste gejagt. Er nimmt alle Sünde des Volkes mit sich. Es wird gesagt und beschrieben, dass dieser Bock für Azazel bestimmt ist, wobei man nicht so genau sagen kann, wer dieser Azazel wirklich ist. Aber wenn man es so versteht, dass die Sünde dahin geschickt wird, woher sie kommt, dann handelt es sich bei Azazel sicherlich um eine Instanz des Bösen. Zum Versöhnungstag lesen wir abschließend nochmal aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 16. Dies alles soll am 10. Tag des 7. Monats geschehen. Zusätzlich gelten für diesen Tag noch folgende Ordnungen, die ihr stets einhalten müsst. Ihr sollt fasten und euch vor mir beugen. Ihr dürft keinerlei Arbeit verrichten, weder ihr noch die Ausländer, die bei euch wohnen. An diesem Tag werdet ihr mit mir, dem Herrn, versöhnt und von aller Schuld befreit, die auf euch lastet. Der ganze Tag muss ein besonderer Ruhetag sein, an dem ihr fasten und in Demut vor mich treten sollt. Haltet euch für alle Zeiten daran. Diese Versöhnung des Volkes mit Gott fand also jedes Jahr statt. Und es ist klar, sofort werden ja die Menschen des Volkes wieder sündigen und sie werden wieder gegen die Ordnungen und Gebote Gottes verstoßen. Und somit ist diese Versöhnung nur kurz von Bedeutung. Sie wird wieder gebrochen. Es ist keine abschließende, keine absolute, endgültige Versöhnung. Allenfalls ist es eine Übergangslösung. Das Opfer und die Versöhnung sind immerzu von Neuem erforderlich. Jedes Jahr muss das Opfer gebracht werden. Jedes Jahr muss der Hohepriester in das Allerheiligste eintreten, um das Blut des Opfers darzubringen. Außerdem ist diese Versöhnung, diese Art der Versöhnung, auf das auserwählte Volk Israel begrenzt. Keine anderen Menschen können in den Genuss dieser Versöhnung kommen. Wenn dies der einzige Weg wäre, dann vergäbe es überhaupt keine Versöhnung Gottes mit allen anderen Menschen. Aber Gott hat ein universelles Versöhnungsprojekt gestartet. Das Ziel dieses Projektes ist eine Versöhnung, die umfassend für alle Zeiten, für alle Menschen möglich ist. Weil Gott alle Menschen liebt, macht er hier dann auch keinen Unterschied mehr und er geht über sein auserwähltes Volk Israel hinaus. Aber diese Versöhnung ist nicht leicht. Welches Opfer können denn die Menschen darbringen, um eine solche Versöhnung zu bewirken? Und wer kann, wie der Hohepriester, das Volk Israel vor Gott treten, um ein solches Opfer darzubringen? Nun, ihr kennt die Antwort. Gott wählte das Opfer selbst aus. Er wählte seinen Sohn Jesus Christus, welcher sowohl das Opfer als auch der Hohepriester wurde. Dieses Geschehen können wir sehr gut nachlesen und nachvollziehen im Hebräerbrief. Wir lesen im Hebräerbrief Kapitel 9, die Verse 11 bis 14. Seit Christus gilt nun diese neue Ordnung. Er ist der Hohepriester, durch den sich Gottes Zusagen an uns erfüllt haben. Seinen Dienst verrichtet er in einem Heiligtum größer und vollkommener als jedes andere, das je von Menschen betreten wurde. Dieses Heiligtum ist nicht von Menschenhand errichtet. Es gehört nicht zu dieser Welt. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken oder Kälbern für unsere Sünden. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld vor Gott befreit. Schon nach den Regeln des Alten Bundes wurde jeder, der nach den religiösen Vorschriften unrein geworden war, wieder äußerlich rein, wenn er mit dem Blut von Böcken und Stieren besprengt oder mit der Asche einer geopferten Kuh bestreut wurde. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen? Erfüllt von Gottes ewigen Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztendlich nur zum Tod führen. Und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Dieser Weg der Versöhnung wurde von Gott einseitig begangen. Wir haben es gesehen, Gott selbst hat dieses Opfer ausgewählt. Nicht die Menschen, welche in der Trennung von Gott leben, haben sich um eine Versöhnung bemüht. Nein, Gott hat sie in seiner unendlichen Liebe gegenüber den Menschen selbst bewirkt. Und das ist ein ungeheuerliches Geschehen, meine ich. Es ist vergleichbar mit einem einseitigen, bedingungslosen Friedensvertrag. So etwas gibt es eigentlich gar nicht. Aber der Weg zur Gemeinschaft mit Gott ist nun offen. Und er sehnt sich danach, dass wir diesen Weg zu ihm beschreiten, dass wir diese Versöhnung annehmen. Es gibt keine Bedingung, die wir dazu erfüllen müssten. Keine Leistung, die wir bringen könnten. Wir dürfen das Friedensangebot und die Vergebung unserer Sünden, die uns von ihm trennen, einfach so annehmen. Und wenn du diese Versöhnung angenommen hast, wenn du das Opfer Jesu anerkennst und dich für dich in Anspruch nimmst, dann wirst du ein Kind Gottes. Wir lesen es im Johannesevangelium, 1. Kapitel, Verse 12 und 13. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu seinem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen allein Gott. Diese Versöhnung mit Gott wird dich zu einem neuen Menschen machen. Du wirst ein neues Denken und Fühlen bekommen. Und du wirst neu und anders leben. Es gibt einige Auswirkungen dieser Versöhnung, die wir einmal im Einzelnen betrachten wollen. Ich habe mich auf vier Auswirkungen dieser Versöhnung beschränkt, die wir mal im Einzelnen anschauen wollen. Die erste Auswirkung der Versöhnung mit Gott ist Frieden mit Gott. Wir lesen im Römerbrief, 5. Kapitel, den 1. Vers. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Sicher kennst du den Zustand und das Gefühl, wenn du mit jemandem im Unfrieden lebst. Man kann sich nicht mehr unbeschwert grüßen, man grübelt vielleicht über den Grund des Unfriedens nach. Ja, vielleicht hat man sogar Angst, dass dieser Unfriede schlechte Konsequenzen haben könnte, weil mein unfriedliches Gegenüber mir vielleicht nichts Gutes wünscht. Wenn wir dagegen im Frieden miteinander leben, dann sind wir entspannt und glücklich. So ist es auch, wenn du mit Gott im Frieden lebst. Dann wird sich das auf dein Leben auswirken. Man wird es dir ansehen, man wird es dir abspüren. Wenn du von deiner Schuld befreit bist und einen unbelasteten Zugang zu deinem Vater im Himmel hast, dann wirst du auch ohne Angst vor Strafe sein. Du kannst zu Gott kommen wie zu einem liebevollen Vater und du kannst Gutes von ihm erwarten. Und du wirst den Unfrieden, der dir in dieser Welt begegnet und auch in deinem Umfeld sicherlich vorkommt, gelassener ertragen. Menschen, die im Frieden mit Gott leben, so könnte man sagen, sind angenehme Zeitgenossen. Der zweite Punkt, die Auswirkung der Versöhnung, ist die Gemeinschaft der Versöhnten. Wir haben uns damit beschäftigt, wie Gott die Versöhnung mit seinem auserwählten Volk betrieben hat. Diese exklusive Form der Versöhnung galt ausschließlich seinem Volk Israel. Aber durch diesen neuen Bund, den Gott geschlossen hat, der nun allen Menschen gilt, ist auch die Trennung zwischen dem auserwählten Volk und den normalen Menschen aufgehoben. Beiden gilt nun das allgemeine Versöhnungsangebot Gottes in gleicher Weise. Wir können uns gut vorstellen, dass die ersten Christen, die ja ursprünglich auch Juden waren und zu dem auserwählten Volk gehörten, diesen Punkt nicht gut verstehen konnten. Und das ist zu einem Gegenstand heftiger Diskussionen wurde. Und als dann die ersten Nichtjuden Christen wurden und Gemeinden aus Nichtjuden und Juden bestanden, da ist es umso heftiger geworden. Man kann es in der Apostelgeschichte und in den Briefen sehr gut nachvollziehen, wie sich das abgespielt hat und wie bedeutsam dieser Konflikt war. Umso wichtiger war es, dass die Christen gleich welcher Herkunft sich dieses universelle Versöhnungsangebot Gottes klar machten. Und der Paulus hat es auch aufgegriffen und er schreibt zum Beispiel an die Gemeinde in Ephesus, in der es auch diese Mischform gab, den sagt er, durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Nun, wir können nachvollziehen und wissen, dass das damals in den Gemeinden nicht leicht war. Aber wenn ich mir die christliche Szene der Gegenwart ansehe, dann muss ich sagen, das ist im Lauf der 2000 Jahre der Geschichte nicht besser geworden. Es gibt eine Fülle von Kirchen und Denominationen. Jede betont ihre jeweilige Alleinstellung und nicht selten wird auch eine aggressive Abgrenzung betrieben. Und auch in Ortsgemeinden wird häufig unversöhnlich und rechthaberisch miteinander umgegangen. Der Grundgedanke des Apostels Paulus ist aber uneingeschränkt gültig. Wo Versöhnte miteinander den Leib Christi bilden, da ist es überhaupt möglich, versöhnt miteinander zu leben. Es gibt keinen Grund dagegen. Vielleicht fehlt es gelegentlich an dem Bewusstsein des gemeinsamen Nenners. Der lautet nämlich, wir sind alle ohne Verdienst gerecht geworden, ohne eigene Leistung von Gott angenommen worden. Und wir sollten uns auch gegenseitig annehmen und in gleicher Weise versöhnt miteinander leben. Ein solches Leben, ein solches versöhntes Leben in Leib Christi ist ein mächtiges Zeugnis vor dieser unversöhnten Welt. Wir kommen zum dritten Punkt. Vergebung als Voraussetzung und als Konsequenz der Versöhnung. Wie wir gesehen haben, ist die Vergebung eine notwendige Voraussetzung für die Versöhnung. Erst durch die Vergebung der Schuld, welche durch Jesus und sein Opfer bewirkt wurde, wird der Weg zur Versöhnung mit Gott gebahnt. Wenn wir nun als Versöhnte miteinander als Leib Christi leben, dann ist die Vergebung aber auch eine Folge der Versöhnung. Es ist unrealistisch anzunehmen, dass die mit Gott Versöhnten niemals mehr aneinander schuldig werden. Das wird ganz sicherlich geschehen. Entscheidend ist aber der Umgang damit. Als Versöhnte, die die vollständige Vergebung ihrer eigenen Sünden erfahren haben, müssen wir uns nun auch gegenseitig vergeben. Nur so ist ein versöhntes Leben als Leib Christi möglich. Ich weiß, dass das Thema der gegenseitigen Vergebung sehr heikel sein kann. Die Verletzungen und Wunden, die wir uns gegenseitig zufügen, sind oft tief und schmerzhaft. Hinzu kommt es, dass unser Stolz eine vergebenen Haltung oft sehr schwer macht. Und dieses Thema ist nicht neu. Es ist in den ersten Gemeinden der Christenheit auch schon sehr akut. So schreibt zum Beispiel der Paulus auch an die Gemeinde in Ephesus: Belügt einander, also nicht länger, vielmehr, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde von Jesus. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Mit Bitterkeit, Wutausbrüchen und Zorn sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Ihr seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Man kann sehr viel über gegenseitige Vergebung sagen. Ich bin froh, wir hatten letzten Sonntag eine sehr gute Predigt zu diesem Thema Vergebung. Ich möchte einmal ganz kurz und stichpunktartig 4 Punkte noch nennen, die wir bedenken sollten. Der erste Punkt: Vergebung muss schnell, am besten sofort, spätestens vor Sonnenuntergang geschehen. Es ist einfach so, da wo Vergebung verschleppt wird, da kann es für alle Beteiligten schlimme und nachhaltige Konsequenzen haben. Zweitens, der Teufel hat ein hohes Interesse daran, dass unvergebene gegenseitige Schuld und die daraus folgende Unversöhnlichkeit einen großen Schaden am Leib Christi anrichten. Ich glaube, wir sind in der Gefahr, dass wir diese Dinge unterschätzen. Drittens, das Vorbild unserer gegenseitigen Vergebung ist die bedingungslose Vergebung, die wir selbst erfahren haben. Und die Betonung liegt auf bedingungslos. Viertens, gegenseitige Vergebung ist keine Option, die wir nach Belieben wahrnehmen können. Ich glaube, es ist eine unbedingte Konsequenz des Lebens in der Versöhnung mit Gott. Ich hatte berichtet von der gegenseitigen Vergebung und Versöhnung, welche die Juden in der gesamten Vorwoche und auch am Vorabend dieses Yom Kippur-Tages üben. Ich muss sagen, das hat mich sehr beeindruckt. Wir haben nun keinen so stillen Festtag, den wir zum konkreten Anlass nehmen könnten. Wie wäre es aber, wenn wir uns immer mal wieder in die Stille begeben und über unser Verhältnis zu unseren Glaubensgeschwistern nachdenken? Wir haben vielleicht jemanden verletzt, vielleicht wurden wir auch selbst verletzt dadurch, dass Geschwister unschuldig wurden. Was haben wir längst verdrängt? Was sollten wir endlich bereinigen? Wo habe ich selbst Vorurteile und Vorbehalte gegenüber meinen Geschwistern? Ich stelle mir vor, dass durch eine solche Übung und die dann natürlich folgende gegenseitige Vergebung eine Klärung herbeigeführt wird. Dass wir mit Gottes Hilfe eine Menge Ansatzpunkte für den Widersacher auch in unserer Gemeinde beseitigen können. Natürlich erfordert es Mut und vor allem Demut. Die Frucht aber wäre ein versöhntes Miteinander in einer unversöhnten Welt. Der vierte Punkt: Verkündigung der Versöhnung. Wir haben es vielleicht schon mal erlebt, wenn ein langer Konflikt zu Ende geht, wenn zum Beispiel ein Krieg mit einem Friedensvertrag einvernehmlich abgeschlossen wird, dann ist es eine freudige Nachricht, die geht um die Welt und die wird überall mit Freude und Begeisterung aufgenommen. Die Botschaft des einseitigen Friedensangebotes Gottes, die geht nun seit 2000 Jahren um die Welt. Und wir sehen die Power, die davon ausgeht. Menschen, die diese Botschaft annehmen, die werden versöhnt mit Gott und sie leben als Kinder Gottes. Sie sind das Salz und das Licht in dieser Welt. Und so fordert uns der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief auf: Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie: Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter Christi von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf: Lasst euch mit Gott versöhnen. Ich bitte euch darum im Auftrag von Christus. Denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Ja, ist es nicht ein wunderbarer Auftrag, die Versöhnung und den Frieden mit Gott zu verkünden? Wir müssen den Menschen keinen komplizierten Weg der Selbsterlösung erklären. Wir müssen keine unbestimmte Angst vor einem willkürlichen Gott schüren. Nein, die Botschaft, die wir weitergeben, ist die beste Botschaft aller Zeiten, die außerdem allen Menschen gilt. Gott liebt dich. Er hat alles getan, um in uneingeschränkter Gemeinschaft mit dir leben zu können. Er hat das Opfer gebracht, welches alle deine Sünden annulliert. Und wenn du dieses Angebot annimmst, dann bist du für immer in den liebevollen Armen Gottes geborgen. Diese Botschaft von der Versöhnung ist, könnte man sagen, die wichtigste Botschaft aller Zeiten und vor allen Dingen in unserer Zeit. Es ist wichtig, dass wir sie klar und unverfälscht und bedingungslos rüberbringen. Ich komme zum Schluss. Versöhnung ist nicht billig. Die Versöhnung Gottes mit seinen Menschen verlangte das Opfer seines Sohnes Jesus Christus. Deshalb ist Versöhnung kostbar. Diese Versöhnung Gottes ist das ultimative und letztgültige Geschenk an die verlorene Menschheit. Ein Geschenk aber muss dankbar angenommen werden. Wer dieses Geschenk verschmäht, der hat keine Alternative, um im Frieden mit dem heiligen Gott zu leben. Wenn du diese Versöhnung annimmst, dann wirst du aber ein neuer Mensch. Dann lebst du in deiner ursprünglichen Bestimmung und der uneingeschränkten Gemeinschaft mit deinem Schöpfer und Erlöser. Und das Beste, du wirst nach deinem Tod ewig in seiner Gegenwart sein. Amen.